Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite im Berliner Startup Kineo, das insbesondere mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. In dieser Folge geht es um die Frage, welches Potenzial sich im Alltag für MitarbeiterInnen in Handwerksberufen und Blue-Collar-Jobs aus der Nutzung von frei zugänglichen Sprachmodellen wie ChatGPT ergibt. Inwieweit hilft es Ihnen bei der persönlichen Weiterentwicklung? Und wo wird KI über die Verwendung von Sprachmodellen hinausgehend in Zukunft noch in handwerklichen Berufen eingesetzt werden? Diese und weitere Fragen werden in dieser Folge beleuchtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Die heutige Folge beschäftigt sich ganz konkret damit, wie ChatGPT im Handwerk genutzt werden kann, um Barrieren zu überkommen und einen im Job zu befähigen. Zu Gast ist Julia Seliger, Gründerin und Geschäftsführerin von Clara Grün, einem nachhaltigen Raumpflegeservice, bei dem sich einige der Mitarbeitenden durch die Nutzung von ChatGPT ganz neue Möglichkeiten eröffnen konnten. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Julia, kurz zu deiner Vita. Du hast lange Zeit im Marketing gearbeitet und hast dich aber irgendwann entschieden, dass du dich doch noch einmal umorientieren möchtest. So kam es also, dass du bei Original Unverpackt, einem nachhaltigen Supermarkt, angefangen hast und dich somit auch mehr und mehr in Richtung nachhaltiges und soziales Business bewegt hast. Du hast dort dann deine spätere Mitgründerin kennengelernt und ihr habt Clara Grün gegründet. Heute bist du alleinige Geschäftsführerin. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es zu diesem Wandel und der Idee, einen nachhaltigen Raumpflegeservice anzubieten? Und ja, was macht euch besonders? Wie seid ihr aufgebaut?
Zuerst habe ich gemerkt, dass ich mich nach ungefähr 10 Jahren in Marketing und Werbung sehr wohlgefühlt habe, in einem nachhaltigeren Kontext zu arbeiten. Das heißt, den Job bei Original Unverpackt anzunehmen und dort auch einiges zu bewegen, auch wenn es alles sehr viel kleiner war als die internationalen Marken, für die ich vorher gearbeitet habe. Einfach nur, weil ich gemerkt habe, für mich ist es ein sehr wichtiger Antriebsfaktor, irgendwas mit Sinn zu machen. Und zur Gründung an sich kam es eher zufällig über ein Gespräch an der Kaffeemaschine, in der meine spätere Mitgründerin und ich uns darüber unterhalten haben, dass wir beide eine Reinigungskraft suchen. Sie wollte gerne eine, die mit ökologischen Reinigungsmitteln bei ihr zu Hause reinigt. Ich wollte gerne eine, die nicht über eine der großen Plattformen kam, die es auch heute noch gibt, oder eben illegale Beschäftigung. Mir war es wichtig, dass eine Person halt angestellt ist, dass sie auch fair bezahlt ist. Und wir haben das dann einfach zusammengeworfen, wollten jemanden auf 450-Euro-Basis anstellen und haben nach einer kurzen Recherche festgestellt, okay, wir finden einfach niemanden, und haben dann die Recherche angefangen. Warum finden wir niemanden? Was gibt es da eigentlich für Probleme, die dazu führen, dass, wenn man Sachen ordentlich machen will, eigentlich vor großen Herausforderungen steht? Dann haben wir einen Businessplan geschrieben, auch noch eher aus Spaß und weil wir ein bisschen Zeit hatten neben der Arbeit. Und so ging eins ums andere. Irgendwann war der Plan fertig. Dann haben wir so getan, als hätten wir ein Unternehmen, haben das dann auch Clara Grün genannt, was wir heute auch sind, aber es gab de facto noch nichts. Und sind damit in unserem Netzwerk bei Cafés und kleineren Büros einfach mal rumgelaufen, haben getestet, hey, nachhaltiges Reinigungsunternehmen, habt ihr da Bock drauf, haben super positive Resonanz bekommen. Irgendwann waren dann die ersten Kunden und die erste Angestellte auch da und dann ging's los. Wobei wir eben zuerst, also wir waren unsere ersten Angestellten, das heißt, wir sind dann abends nach unserer eigentlichen Arbeit noch rausgegangen, haben noch gereinigt, weil wir uns ja auch erstmal das Wissen aneignen mussten. Aber alles in sehr kleinen Schritten.
Wie kam eigentlich der Name zustande?
Ein zäher Prozess nachts zu Hause. Tatsächlich war der Grundgedanke, und ich glaube, das hat dann auch am Ende ganz gut geklappt. Zum einen wollten wir gerne mit dem Namen Menschlichkeit ausdrücken und auch das Thema Female Leadership, was in der Gebäudereinigung und auch im Handwerk jetzt nicht unbedingt so eine große Sache ist. Das heißt, es sollte eigentlich daherkommen wie Name und eben das Weibliche dann. Und Clara ist auch eine Referenz an klar, das heißt ein erhofftes Reinigungsergebnis, und grün, obvious, da geht es eben um das Ökologische, das Nachhaltige.
Das heißt, gerade Nachhaltigkeit, soziales Business, das sind eigentlich die Sachen, die euch wirklich auszeichnen. Wie genau seid ihr denn aufgebaut? Also wen beschäftigt ihr? Was für Kundschaft habt ihr? Du hattest jetzt schon Cafés angesprochen, kleinere Restaurants.
Genau, wir haben angefangen mit sehr viel Privatkunden. Auch das ist eben Teil dieses des Impacts gewesen, den wir haben wollten. Die Idee da war, Nachhaltigkeit in alle Zuhauses in Berlin zu bringen, indem wir Menschen sagen, ihr müsst keine Reinigungsmittel kaufen, die könnt ihr selber herstellen. Wir machen das schon mal für euch. Und die Hoffnung war, dass wenn man einmal das Thema Reinigungsmittel geknackt hat, dann vielleicht auf Kosmetik weiterzugehen. Es gibt ja super viele Sachen, die muss man nicht kaufen, die kann man eben auch selbst herstellen. Mittlerweile 5 Jahre fast forward, haben wir einiges dazu gelernt und heute sind wir eher im Gewerbekundenbereich unterwegs und bedienen größere Flächen, weil wir gelernt haben, dass das bessere Jobs sind für unsere Mitarbeitenden, um eben auch zumindest, es sind größtenteils Teilzeitjobs, die wir anbieten, aber die Leute wollen und müssen auch viel arbeiten. Wir sind im Niedriglohn, Mieten müssen gezahlt werden und alles, was noch dazu kommt. Das heißt, wir schauen heute, dass wir die Kundenstruktur dem anpassen, was unsere Mitarbeitenden in der Raumpflege, so heißen bei uns die Reinigungskräfte, brauchen und haben da eben möglichst große Flächen, die wir regelmäßig bedienen als so Zielkunden.
Jetzt kann man ja denken, okay, Handwerk, da ist ja auch viel, was im Endeffekt sehr, ja, eigentlich schwer zu automatisieren ist, ne? Also das ist ja ein Handwerk, was sehr auf manueller Arbeit beruht. Es gibt jetzt noch nicht so viele Roboter, würde ich jetzt mal sagen, oder so viel Digitales, was einem da die Arbeit erleichtern kann. Was waren bei euch denn die ersten Berührungspunkte mit KI?
Es gibt in der Reinigung, in der Gebäudereinigung tatsächlich diesen, also einen Automatisierungs- und auch einen Roboter-Trend, wenn man das so nennen will. Das heißt, sehr viel Innovation ist gerade darauf gerichtet, Prozesse zu automatisieren, weil es eben genauso ist, wie du gerade gesagt hast. Sehr viele Arbeitsschritte in der Gebäudereinigung sind gerade noch nicht digital abbildbar. Da muss tatsächlich noch eine Person stehen. Es wird aber optimiert, dahingehend Fehlerquoten zu vermeiden, das Ganze effizienter zu machen, weil mehr Effizienz heißt weniger Zeit, die man braucht für die Reinigung. Das heißt weniger Budget, was die Kunden dann noch ausgeben müssen. Das ist schon ein großer Trend, vor allem in den größeren Firmen und Firmen, die speziellere Arten von Reinigung machen. Für Clara Grün spielt das bis jetzt eigentlich noch keine Rolle. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir ganz klassisch in der Unterhaltsreinigung arbeiten. Das heißt, die Reinigung, die täglich oder einmal die Woche in den Büros stattfindet. Dafür braucht es das unserer Ansicht nach nicht. Das ist eben noch ein zweiter Punkt. Wir wollen auch nicht dahingehend unser Unternehmen optimieren, dass wir Menschen ersetzen durch Technik, sondern wir wollen gute Arbeitsplätze schaffen. Und in der Gebäudereinigung arbeiten in Deutschland über 700.000 Leute. Das ist das beschäftigungsstärkste Handwerk und ein wahnsinnig wichtiger Beruf für viele Menschen mit einem niedrigeren Bildungsstand, für Eingewanderte. Das heißt, viele Leute brauchen diesen Job als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt. Und ich finde es unternehmerisch falsch zu gucken, wie können wir diese Leute ersetzen durch Technik. Das heißt, versuchen eben die Jobs manuell weiterhin zu behalten, setzen aber da, und da kommen wir jetzt eben in dem Bereich sehr viel auf digitale Kommunikation und überlegen auch gerade, wie können wir AI nutzen, um besser Kommunikation auszugestalten für unsere Mitarbeitenden. Da stehen wir tatsächlich noch am Anfang, arbeiten gerade super explorativ und darüber reden wir jetzt, glaube ich, noch.
Genau, damit springen wir mal direkt ins Thema rein. Wie nutzt, also ganz direkt gefragt, wie nutzt ihr das kommunikativ?
Unser Ansatz auch schon seit 5 Jahren ist, wir wollen gerne New Work mit Handwerk zusammenbringen. Und als dann ChatGPT kam, ich ein bisschen rumgespielt hatte, auch als Erste bei uns im Unternehmen, habe ich super schnell festgestellt, das passt eigentlich perfekt zu dem, was wir uns eh vorgenommen haben. Und ich habe es dann auch erstmal allen Mitarbeitenden erzählt, hey, das gibt es jetzt, bitte erstellt euch selber einen Account und fangt einfach mal an, auszuprobieren. Und je nachdem, wie digital affin die Leute dann sind, resoniert das mit den einen sehr stark, mit den anderen ein bisschen weniger. Ich habe es jetzt auch erstmal noch nicht in unsere Arbeitsprozesse mit eingebunden. Wichtig ist ChatGPT mittlerweile vor allem für unsere Kommunikation im Büroteam. Und genau, das hilft uns einfach, um zum einen Zeit zu sparen, besser zu kommunizieren und auch oft kulturelle Kontexte zu erkennen. Die deutsche Sprache ist ja einigermaßen ruppig. Wenn man dann noch aus Berlin kommt, potenziert sich das Gesamte noch. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit Mitarbeitenden arbeiten will, die aus Kulturen kommen, die sehr viel sensibler sind, natürlich auch mit Kunden, ist das eine große, große Hilfe, diese Sensibilität einfach herzustellen. Vor allem für Leute, die eine Ausbildung im Handwerk gemacht haben. Und davon haben wir auch einige bei uns angestellt, die sozusagen eine Promotion bekommen haben, wenn man das so sehen will, und jetzt eben wirklich von diesem 100% handwerklicher Ausführung im Beruf hin zu einem Managementjob sich bewegt haben. Für die ist das oft total schwer, denn deren Ausbildung war nicht Kommunikation, sondern, wie der Name schon sagt, Handwerk. Und da haben wir festgestellt, dass die Nutzung von ChatGPT im Arbeitsalltag wirklich einen riesengroßen Unterschied machen kann.
Hast du da ein konkreteres Beispiel? Also wie kann man sich das vorstellen?
Größtenteils zum Thema, das hatten wir ja auch schon gesagt, schriftliche Kommunikation. Wir haben einen Mitarbeitenden, der ist ausgebildeter Glas- und Gebäudereiniger, der hat einen Migrationshintergrund und gar keine Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Der ist als kleines Kind hierher gekommen und ist aber aufgrund seines Werdegangs bisher und der Beförderung jetzt zum Objektleiter, in dem er mit unserem wichtigsten Kunden arbeitet, die wiederum ein internationales großes Anwaltskanzleiunternehmen sind, ist er eben nicht in der Lage, auf Augenhöhe mit denen zu kommunizieren. Und da haben wir herausgefunden, dass die Nutzung von ChatGPT es ihm ermöglicht, sehr viel selbstbestimmter, das heißt ohne E-Mail drüber lesen durch mich, ohne Scham auch zu kommunizieren mit den Kunden. Und das ist halt ein riesiger Empowerment-Faktor, ohne dass er sich abends nach seiner Arbeit noch einmal zum Beispiel in einen Lehrgang für richtige Kommunikation oder gute Kundenkommunikation setzen muss. Weil dafür hat jemand, der morgens um 4 aufsteht und dann zur Arbeit geht, abends einfach keine Energie mehr. Das kann ich auch verstehen. Und für uns ist ChatGPT halt eigentlich ein großer Faktor, wenn es um Selbstvertrauen geht, das Gewinnen von Selbstvertrauen, eben eigenständigeres Arbeiten für Menschen, die aus dem Handwerk kommen und dann mit Leuten, die es gewohnt sind in Business-Kommunikation, vielleicht auch sogar noch in einer anderen Sprache, auch da eine Riesenhilfe, wirklich selbstbewusst kommunizieren zu können. Und es geht gar nicht darum, dass ChatGPT, so wie wir es gerade nutzen, für ihn neues Wissen mit reinbringt. Er hat das Wissen. Es geht darum, das kommunikativ so aufzubereiten, dass verschiedene Nutzergruppen dieses Wissen eben bestmöglich aufnehmen können. Und da hilft ihm einfach ChatGPT unglaublich weiter.
Das kann ich mir auch echt richtig gut vorstellen. Also wir haben ja auch in unserem Kontext durchaus mit auch Industrien zu tun, auch gerade so im Legal-Bereich, wo man wirklich sehr stark auch auf den Sprachgebrauch achten muss, wo du ja im Endeffekt auch dich damit repräsentierst und dich verkörperst. Und ja, das kann ich mir auch einfach wirklich richtig gut vorstellen, wenn es alleine schon die Kommunikation ist, Überschriftform, wie man sich dann am Ende präsentiert, genau, die Struktur. Das macht wahrscheinlich einen riesigen Unterschied. Das muss ja auch für ihn persönlich, ich meine, wir haben es auch im Titel der Folge, Empowerment, das muss ja auch ein wahnsinniges Gefühl sein für in diesem konkreten Fall diesen einen Mitarbeiter auf einem ganz anderen Level am Ende auch agieren zu können, oder?
Genau. Mein Gefühl ist auch, dass HandwerkerInnen sind eben oft sehr praktisch. Und in dem Moment, wo sie in das Büroleben mit einsteigen, zählt auf einmal auch noch eine ganz andere Fähigkeit, und zwar eben diese Kommunikationsebene. Und ich glaube, da fühlen sich sehr viele erstmal wieder zurückgeworfen. Und es ist halt sehr schwer, das mit Anfang, Mitte, Ende 20, wann auch immer man in diesen neuen Arbeitskontext reinkommt, das dann auch zu lernen. Und ich glaube, die Kraft von ChatGPT liegt eben darin, dass es direkt in der Anwendung, in dem Moment, wo man es braucht, einen weiterbringt, ohne dass man 5 Leute um Hilfe fragen musste. Und ich finde das halt total empowernd, weil am Ende sage ich auch als Geschäftsführerin und auch als Kollegin, hey, der Inhalt ist total wichtig, aber natürlich hat mein Kollege ein sehr gutes Gespür dafür, dass so wie er den Inhalt aufbereitet, das nicht genau das Gleiche ist. Und am Ende stehe ich auch total dahinter. Wir sind ein Handwerksbetrieb. Die Inhalte, die er rüberbringen soll, dafür ist er da. Aber ich glaube, es fühlt sich halt für ihn total gut an oder für viele Mitarbeitende im Handwerk, weil sie das Gefühl haben, diese Lücke schließen zu können. Und somit haben sie kein Defizit, mit dem sie täglich umgehen müssen, sondern sie bringen eben die handwerklichen Fähigkeiten mit. ChatGPT schiebt einfach so ein bisschen hinterher das ganze Kommunikative, gibt dem eine Struktur, ermöglicht eben auch Leuten, die nicht wie ich zum Beispiel 2 oder 3 unterschiedliche Sprachen in der Schule gelernt haben, sich auch in anderen Sprachen ausdrücken zu können. Und ich finde das halt total empowernd, vor allem in der digitalen Kommunikation. Und ich glaube auch daran, und das werden wir in unserem Betrieb jetzt über Zeit sehen, dass diese Nachahmung, die tägliche Konfrontation ja eigentlich im positiven Sinne, dass das auch dazu führt, dass Menschen nachhaltig lernen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich glaube, da ist unsere Aufgabe als kleiner Betrieb auch zum Beispiel mit Custom-Modellen da jetzt auch dafür zu sorgen, dass es nicht nur akut in einer Situation hilft, sondern dass wir schauen, wie können wir teure Lehrgänge, die wir anbieten könnten, die wir uns auch oft einfach nicht leisten können. Und ich glaube, es geht auch vielen anderen Handwerksbetrieben oder Unternehmen im Niedriglohn, Sozialunternehmen ähnlich. Wir haben nicht einfach mal 3.000, 4.000 Euro, die wir beiseite legen können für einen Mitarbeitenden, auch wenn wir das gern wollen. Und ich glaube, da bietet ChatGPT oder vielleicht auch andere Anwendungen in der Zukunft sehr zeitnah die Lösung, Mitarbeitende ganz praktisch peu à peu weiter kommunikativ nach vorn zu bringen.
Hast du auch schon mitbekommen, dass es direkte Auswirkungen auf euer Business hat? Also wenn wir jetzt nochmal mit der Businessbrille draufschauen, sind das am Ende auch Gründe, die für mehr Umsätze sorgen beispielsweise oder mehr Customer Retention beispielsweise?
Das kann ich noch nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es uns effizienter in der Arbeit gemacht hat. Es gibt ja aktuell auch immer noch Tage oder Nachmittage, wo ChatGPT einfach nicht lädt. Und das ist mittlerweile super frustrierend für alle. Ich kann da auch beobachten, wie das E-Mail-Volumen bei uns dann rapide nach unten geht, wenn wir merken, oh, Mist, eine halbe, dreiviertel Stunde, da geht dann halt einfach mal keine E-Mail raus. Insofern glaube ich, also es macht uns effizienter. Es wird uns auch ermöglichen, viele Abläufe beim Kunden besser zu gestalten, sodass wir im ersten Schritt eine niedrigere Fehlerrate haben. Wenn wir jetzt E-Mails raussenden, die unklar sind an unsere Mitarbeitenden oder vielleicht auch an unsere Kunden, weil wir Details vergessen, an die ChatGPT einfach bedenken würde, weil es die Struktur dieser E-Mail erstellt, wird es so sein, dass es so ist. Wenn du mich fragst, ob ich das aktuell schon messen kann, ist die Antwort nein. Aber wie gesagt, wir stehen da auch noch am Anfang. Ich versuche gerade zu eruieren, wo sind die Prozesse, wo sind die wiederkehrenden Abläufe in unserem Tagesgeschäft, wo es wirklich einen Unterschied machen kann und da eben anzufangen, ein bisschen struktureller über das ganze Thema nachzudenken.
Was für Möglichkeiten siehst du generell in Handwerksbetrieben für KI? Also siehst du das vor allem auf der kommunikativen Ebene? Wo siehst du, dass der Trend in Zukunft noch hingeht?
Ich kann darüber gar nicht so viel erzählen, weil wir sehr viel in unserem Betrieb unterwegs sind. Das heißt, wir gucken gar nicht so viel, was passiert draußen. Was ich auch jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast gelesen habe, was ich auch ein spannendes Thema finde, ist zum einen Sensorik und dann eben auch KI-gesteuerte Sensorik, wo es darum geht, zum Beispiel auf größeren Flächen, das heißt 3 Mitarbeitende bewegen sich den ganzen Tag auf so 15.000, 20.000 Quadratmetern und sind dafür die Reinigung zuständig. Die werden mit Tablets zum Beispiel ausgestattet und können KI gesteuert, ich würde das eben so rum nicht formulieren, sondern vielleicht eher sagen KI empowered, eigenständiger und selbstbestimmter auch arbeiten, was ich als einen total großen Vorteil zum einen für den Kunden, weniger Personal vor Ort, die müssen nicht für Objektleiter, das heißt Leute, die da eigentlich nur rumlaufen und aufpassen und andere Menschen steuern, dafür müssen Kunden dann nicht mehr zahlen und gleichzeitig sehe ich auch einen großen Vorteil eben für Mitarbeitende in der Gebäudereinigung selbst, dass sie selbst die Technik nutzen können und dadurch einen besseren Job machen können. Und das wäre für uns ein Weg, den ich spannend finde, den ich mir auch anschauen würde. Was für uns tatsächlich keine Option ist, ist eben Menschen abzuschaffen oder Arbeitsschritte abzuschaffen, die dann durch Technik in irgendeiner Form ersetzt werden. Es sei denn, das sind Arbeitsschritte, die sind ungesund. Es gibt einige, zum Beispiel Treppenflure, das ist super schlecht für den Rücken. aber jedes Haus hat einen Treppenflur oder einen Hausflur. Das muss halt einfach mitgemacht werden. Wenn es da Technik gäbe, super. Jobs, die Leute aber gerne ausüben wollen, die für sie auch wichtig sind, da würde ich eigentlich immer zurücktreten. Wir sind ein Sozialunternehmen, es geht uns um gute Arbeit und AI, Technik, was auch immer, soll das eben nicht wegnehmen, sondern unterstützen und empowern.
Ja, das würde ich sagen, deckt sich auch absolut so, wie wir das sehen. Das ist ja auch ganz häufig so, dass wir viele Leute am Ende einfach auch wirklich verzweifeln an Aufgaben, auf die sie eigentlich gar keine Lust mehr haben. Also einfach Wochen an Arbeit, was für die Leute nur nervig ist, wo man wirklich mit Algorithmen schon sehr, sehr viel Abhilfe verschaffen kann. Also ich bin auch nochmal sehr gespannt, wo die Reise zunehmend hingehen wird für viele Unternehmen. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. ChatGPT selbst ist ja in vielerlei Hinsicht in der Kritik, gerade auch was das Nicht-Offenlegen von Trainingsdaten angeht. Es ist auch sehr energie-consuming, aber gut, das ist KI generell halt sowieso, hat also einen Einfluss auf die Umwelt. Wie stehst gerade du dazu, wo du ja eigentlich ein nachhaltiges, soziales Business hast? Wie stehst du dazu?
Es ist eine total spannende Frage, die man oder ich aufgrund der großen Vorteile, die es gerade für uns hat, auch so ein bisschen außen vor lässt. Ich denke, wenn wir beginnen, ChatGPT in einem Umfang zu nutzen, dass es für uns substanzieller Bestandteil des Tagesgeschäfts wird, werden wir uns der Frage stellen müssen, wie nachhaltig ist das eigentlich? Denn ich hatte eingangs gesagt, wir sind konsequent nachhaltig. Und es ist dann natürlich eine Frage, die wir einmal im Team diskutieren müssen. Das wäre für mich die erste Ebene. Die zweite Ebene ist aber, und so sehe ich es auch mittlerweile ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit insgesamt. Wir als kleiner Betrieb, wenn wir ökologisch nachhaltig agieren, können nur einen kleinen Impact haben. Es hilft auch nichts, wenn ich jetzt als einzelner Mensch einkaufen gehe und darauf achte, dass ich nur unverpackte Gurken nehme und am Ende meinen Jutebeutel mitnehme und keine Plastiktüte nehme. Wenn wir einfach den globalen Scale betrachten, macht es einfach keinen Unterschied und das müssen wir uns auch klar machen. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass A, in der Politik, in der Rechtsprechung Grundlagen geschaffen werden, die dann für uns als kleines Unternehmen wiederum bindend sind, die für unsere Kunden bindend sind. Aber ich werde nicht von meinen Mitarbeitenden oder von uns als kleinem Betrieb verlangen, dass wir alle Maßstäbe da selbst aufstellen und am Ende sagen, wir sind die Einzigen, die die Technologie nicht nutzen. Das ist also diese Rahmenbedingungen herstellen, das ist nicht unsere Aufgabe. Und für uns hat es, wie gesagt, auch praktisch so einen großen Vorteil, dass wir das auf jeden Fall nutzen wollen, vor allen Dingen in Hinsicht auf die Empowerment-Frage. Die einzige Ausnahme, die ich da machen würde, auch das hattest du gerade angesprochen, ist das ganze Thema Datensicherheit. Alles, was wir reingeben, ist dann natürlich, also wir haben keine Kontrolle, was am Ende damit passiert. Das heißt, als wir jetzt auch angefangen haben, das zu nutzen, habe ich mir ein paar Mal auch die Frage gestellt, wenn es zum Beispiel um Daten unserer Mitarbeitenden geht, wo man sich zum Beispiel einmal ganz schnell helfen lassen will, eine E-Mail, zum Beispiel eine Abmahnung zu formulieren und dann eben zu viel da reingibt. Ich weiß das tatsächlich nicht, was damit potenziell passieren kann. Damit werde ich mich auseinandersetzen müssen. Das ist aber eine Sache, die steht bei mir auf dem Zettel und da setze ich auch eine Grenze. Wir geben keine mitarbeitenden Daten da rein, weil ich es einfach nicht weiß und nicht kontrollieren kann. Das heißt, in diesem Punkt sensibilisieren wir und auch ich als Geschäftsführung unser Team, da einen ganz klaren Stopp zu machen. Weil das ist wiederum die Verantwortung, die wir als Unternehmen auch tragen.
Ja, das ist auch am Ende, so wie ich persönlich das sehe, am Ende auch wirklich eine gute Herangehensweise, auch einfach am Ende zu sagen, okay, Leuten erklären, was passiert hier gerade, sensibilisieren, was für Daten werden reingegeben, wofür wird diese Technologie hier gerade genutzt, ist ja am Ende auch alles Teil eines, wie ich sagen würde, Change-Management-Prozesses. Ne? Also man hat ja auch gewisse Hürden zu überkommen, gerade was KI angeht, auch menschliche Hürden, die ja in jedem Einzelnen irgendwie stecken, Ängste zu überkommen. Wenn man anfängt, eine Technologie auch besser zu verstehen, zu verwenden, aber auch gleichzeitig zu wissen, wo sind bestimmte Grenzen, dadurch schafft man eigentlich nur mehr Möglichkeiten, um Leute im Umgang mit dieser ganzen Technologie noch weiter zu befähigen. Absolut.
Und es ist gleichzeitig, da sehe ich auch ein bisschen eine Gefahr drin, es ist halt so niedrigschwellig, weil es dieses einfache kleine Chatfenster ist, das dann auch antwortet und auch nett antwortet, dass das sehr schnell auch verloren gehen kann. Eben weil es auch so direkt hilft und vielleicht gibt es dann am Anfang noch eine Grenze, die man sich setzt. Ich nehme jetzt nochmal einfach für mein Beispiel auch, ich lasse diese Mitarbeiterdaten außen vor und merke, oh, das ist gerade voll die hilfreiche Unterhaltung, die ich mit meinem ChatGPT-Personalleiter führe. Und ich glaube, da ist es dann auch wirklich die Gefahr, dass man das selbst, weil es einem in dem Moment so weiterhilft, wenn man auch dieses Thema vielleicht schnell beenden will, dass man da selber auch nicht so richtig drauf achtet. Das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich so ein großer, wichtiger Punkt, wo wir als Unternehmen auch in der Verantwortung stehen.
Absolut. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir haben über das große Potenzial gesprochen, dass die Nutzung von Sprachmodellen beziehungsweise ganz konkret ChatGPT gerade im Hinblick auf dem Überkommen von kommunikativen Barrieren birgt und wie Menschen dadurch befähigt werden, weiter zu wachsen und neue Motivation für ihre Arbeit zu finden. Wir sprachen auch über Trends und Entwicklungen. Und ja, ich wollte dich einfach nochmal fragen, gibt es von deiner Seite aus noch Punkte, die du am Ende nochmal mitgeben möchtest, irgendwas, was dir zum Ende hin noch einfällt?
Darf ich dir noch eine Frage stellen?
Natürlich.
Was denkst du, du beschäftigst dich, also ich nutze ChatGPT genauso, wie ich es gerade nutze und mich interessiert tatsächlich von jemandem wie dir mit all dem, was ich dir jetzt erzählt habe, was bei uns auch Herausforderungen sind. Hast du einen Gedanken, wie wir als kleines Unternehmen oder auch andere Handwerksbetriebe ChatGPT gut nutzen können, um einen Schritt weiter voranzukommen?
Ich glaube, was bei der Nutzung von ChatGPT helfen kann. Also zuallererst, in meinen Augen, sollte man sich erstmal gewisser Herausforderungen und Probleme bewusst werden und sein, die man hat, bevor man anfängt, bestimmte Technologien zu nutzen, um wirklich zu schauen, okay, wo habe ich denn einen großen Hebel, um etwas wie ChatGPT zu verwenden. Du hast es jetzt gesagt, die kommunikative Barriere, das finde ich tatsächlich, ich persönlich schon einen wahnsinnigen Mehrwert, wenn man weiß, da ist eine Barriere, die meine MitarbeiterInnen daran hemmt, weiterzukommen in ihrer Entwicklung. Und ich habe hier ein Tool, was diese Leute befähigt, sie in ihrem Lernprozess weiterbringt, dann ist das für mich schon ein wahnsinniger Hebel. Für mich persönlich ist ChatGPT nicht die Lösung für alles, aber wie du auch schon gesagt hattest, die Assistenz im Alltag. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil man weiterhin auch ChatGPT hinterfragen muss in Quellen, die es nutzt. Also es ist auch immer noch nicht perfekt. Man muss Quellen, gerade auch wenn es um Informationen geht, die man beziehen will, man muss die teilweise wirklich noch nachrecherchieren, nochmal nachschauen, wo kommen die her, sind das valide Informationen. Solange man sich dessen bewusst ist und eine Sensibilität dafür geschaffen hat, kann man das ganz gut eigentlich für sämtliche Herausforderungen im Alltag nutzen. Deswegen sehe ich da bei euch eigentlich schon, da fällt mir persönlich jetzt auch nicht weiter ein, wo man das sonst noch nutzen könnte, außer wenn ihr sagt, okay, wir hatten das im Vorgespräch ja kurz besprochen. Du meintest ja, du hast manchmal Überlegungen, wo du ChatGPT fragst bei bestimmten Ideenprozessen, dass du nochmal ChatGPT da so als Sparringspartner nutzt. Und das sehe ich persönlich auch genauso, wie man das jetzt aktuell sehr gut nutzen kann, als Inspiration, als Ideengebung, um möglicherweise auf neue Ideen zu kommen, die eigenen Ideen nochmal zu hinterfragen oder einfach eine Stütze zu haben. Man sollte sich halt nicht komplett drauf berufen oder vertrauen. Das wäre so meine Meinung. Ja, hat das die Frage beantwortet?
Ja, ich wollte auch gerne deinen ersten Impuls und deinen ersten Gedanken noch mitnehmen, auch für mich, weil die Gespräche oder das Gespräch hier ja eigentlich auch ein guter Schritt ist, um das wirklich strukturiert noch einmal 2-3 Meter voranzubringen für uns intern.
Ja, sehr gerne. Nee, also immer gerne. Ich freue mich auch über Fragen. Cool, dann danke dir. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Folgt unserem Podcast oder aber auch Kineo auf LinkedIn. Folgt gerne Julia auf LinkedIn. Wir posten auch immer sehr spannenden und KI-relevanten Content. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und nochmal an dich. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr, sehr gern.